Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW mit Sascha Fobbe und mit Infos rund um den NRW-Lokalfunk. Dieses Mal geht es nicht um den Strukturprozess wie die letzten Male. Der Prozess ist immer noch nicht abgeschlossen. Aber aktuell gibt es dem Ganzen aus Sicht des DJV NRW nichts Neues hinzuzufügen. Stattdessen wollen wir heute darüber reden, warum es denn toll ist, im Lokalfunk zu arbeiten, ohne die nicht ganz so tollen Seiten wegzulassen. Dafür habe ich drei Interviewgäste. Das sind Laura Bender, Jakob Nalik und Thorsten Kabitz. Laura Bender ist freie Journalistin. Sie hat bei Radio Sauerland volontiert und ist seit Mitte des Jahres unter anderem bei diesem Sender, aber auch bei anderen als Freie tätig. Hallo Laura.
Hallo.
Und noch dabei Jakob Nalik. Der ist seit dem letzten Jahr festangestellter Redakteur bei Hellweg Radio, arbeitet aber als Freier auch noch bei anderen Sendern, unter anderem bei Radio 90.1 und da hat er auch volontiert. Hallo Jakob.
Hallo.
Und last not least, auch schon erwähnt, Thorsten Kabitz, Chefredakteur bei Radio RSG und er ist außerdem Vorstand im Verein der Chefredakteure und Mitglied im Medienfachkräftebeirat des Medienministers in NRW. Hallo Thorsten.
Hallo Sascha, ich hoffe, ihr habt genug Zeit mitgebracht, nicht nur für die ganzen Titel, sondern für all das, was toll am Lokalfunk ist. Das könnte eine sehr lange Folge werden.
Ja, dafür sind wir hier.
Okay, wir werden mal sehen, wie lange es ist. Zur Not überziehen wir ja. Beim Podcast muss man ja nicht 1,30 einbehalten.
Aber wir sind ja Radio, wir können auch kurz und knackig.
Genau. Also wir wollen darüber reden, was schön ist oder was toll ist am Radio. Also früher ist schon ein bisschen länger her, als ich angefangen habe. Aber ich glaube, vor 10 Jahren war das auch noch so. Da wollten ja alle was mit Medien machen. Haben dann vielleicht auch mal ein ganzes Jahr ein Praktikum gemacht, natürlich ohne Bezahlung, um dann vielleicht mal ein Volo zu bekommen. Heute ist das aber echt anders, ne? Wir haben Fachkräftemangel in den Medien und auch im NRW-Lokalfunk ist das schon angekommen. Also vermute ich mal, Jakob, du hast nicht erst ein Jahr Praktikum gemacht, ehe du dein Volo bekommen hast.
Nee, ein Jahr Praktikum nicht. Ich bin 2 Jahre nach Österreich gegangen und habe dort ein Trainee-Programm gemacht und ein Jahr als Online-Redakteur. Also bei mir war es noch voll und ganz so, dass diese Volos extrem rar gesät waren. Also mein Volo begann 2017. Ich hatte mich aber auch schon ab 2015 eben auf Volos auch beworben. Und dann kam halt erst dieses Trainee-Programm in Österreich, was auch wirklich gut war, wo ich unter anderem auch bei zum Beispiel Antenne Vorarlberg mal reinschauen konnte. Und dann eben ein Jahr als Online-Redakteur, aber ich wusste halt, ich will zum Radio zurück. Und dann bin ich halt 2017 in Mönchengladbach gelandet.
Also doch schon Trainee-Programm. Laura, wie war denn das bei dir?
Bei mir war es jetzt nicht ganz mit so viel Vorlauf wie jetzt bei Jakob. Also ich habe ganz klassisch natürlich auch über ein Praktikum angefangen. Das ging jetzt nicht direkt ein Jahr lang, sondern mein erstes Radiopraktikum ging 2 Monate. Daraufhin habe ich nochmal ein Praktikum gemacht bei einem anderen Radiosender. Das ging 1 Monat. Und habe da dann angefangen, auch als Freie immer mal wieder so einzelne Termine zu besetzen und habe daraufhin im Juli 2021 mein Volo bei Radio Sauerland angefangen.
Also doch schon der klassische Weg, aber zumindest kein Jahrespraktikum. Thorsten, wie war es denn bei dir? Du hast ja auch den ganz klassischen Weg gemacht, ne, vom Praktikanten zum Chefredakteur.
Genau, die typische Tellerwäschergeschichte im Lokalfunk. Es ist jetzt so ein bisschen wie Opa erzählt von früher, aber ich habe vor 30 Jahren, 1993, mit 16 Jahren, bitte nicht mitrechnen, als Schüler mein Praktikum in den Sommerferien beim Radio gemacht, bin dann bis zum Abi freier Mitarbeiter geblieben, habe dann Zivildienst und nach dem Zivildienst das Volo gemacht, bin dann studieren gegangen nach Düsseldorf und bin dann, was ja eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht geplant war, dann tatsächlich 2002 noch oder vor planmäßigem Ende des Studiums Chefredakteur von Radio SG geworden. Tatsächlich ohne jemals als festangestellter Redakteur gearbeitet zu haben dazwischen.
Ach.
Das ist vielleicht eine etwas besondere Geschichte, die so auch nur in meinem Heimatsender damals funktioniert hat. Die wäre wahrscheinlich nicht beliebig adaptierbar gewesen, aber ich erzähle sie trotzdem immer wieder gerne.
Krass. Vor Ende des Studiums Chefredakteur. Also das vielleicht doch nicht ganz so typisch. Also jetzt haben wir schon kurz über die Wege zum Lokalfunk gesprochen. Aber was ist denn eigentlich so toll, im Lokalfunk zu arbeiten? Laura, ich habe gehört, du bist begeisterte freie Mitarbeiterin und kannst bestimmt erklären, warum du das machst.
Also ich war schon immer sehr, sehr viel in unterschiedlichen Sendegebieten unterwegs, schon bevor ich überhaupt im Lokalfunk angefangen habe. Das war schon so im Kindesalter eigentlich. Und ja, ich teile NRW in Sendegebiete auf, das sagt auch schon ziemlich viel aus von Lokalradios. Und habe halt immer, wenn ich dann in einer anderen Region war, den Lokalsender dort gehört und fand das da schon immer mega interessant, einfach so diese lokalen Inhalte über die jeweilige Region dann so zu erfahren. Und ja, fand das, wie gesagt, total cool. Und es ist bis heute so, dass ich einfach so dieses Lokale am Lokalfunk sehr, sehr schätze. Also, dass man halt eben so nah dran ist. Aber zum Beispiel auch, ja, die Identifikation mit dem Lokalradio ist halt super groß in vielen oder in den meisten Regionen. Man als Medienschaffender ist mit den Leuten ganz anders auf einer Wellenlänge, als jetzt beispielsweise das bei einem landesweiten Sender so wäre. Das habe ich damals schon immer so wahrgenommen, als ich halt die unterschiedlichen Lokalsender und deren Programme verfolgt habe, aber auch jetzt eben aus Perspektive einer freien Mitarbeiterin in mehreren Sendern. Man, ja, ist halt viel, viel näher dran und näher als im Lokalradio. Kann man eigentlich fast gar nicht an der Region dran sein. Und das finde ich auch so das Einzigartige und das, was den Lokalfunk ausmacht und das, was auch extrem viel Spaß daran macht.
Klasse. Also das war ja schon mal jetzt, Laura, praktisch das Lokale voll im Vordergrund. Finde ich auch, man ist immer nah dran an den Menschen. Jakob, wieso hast du denn den Weg zum Lokalradio eingeschlagen?
Tatsächlich muss ich da noch ein bisschen weiter zurückgehen als das, was ich eben sozusagen in meinem Werdegang geschildert habe, weil ich halt in meinem Studium, was vor der Geschichte mit Österreich war, ich habe in Iserlohn studiert und habe da halt auch mal ein Praktikum bei Radio MK gemacht. Ich glaube, 2 Monate oder so. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, weil ich halt gemerkt habe, ja, wie spannend das eigentlich ist, weil du eben einen sehr guten Einblick bekommst in das, was vor deiner Tür so los ist. Also du bekommst halt Einblicke und kriegst mit, wie, weiß ich nicht, eine Baustelle geplant wird zum Beispiel. Das war ein Termin, den ich da im Praktikum hatte. Du kannst gleichzeitig aber auch direkt extrem viel machen. Und ich glaube, das hat mir, also es ist in vielen Sendern, glaube ich, so als Praktikant, dass du eben in so, ja, relativ kleinen Teams, die es ja oft sind, eben recht schnell die Möglichkeit bekommst, tatsächlich auch mal selber was einzusprechen, Termine selber zu besetzen, wenn du es denn ganz ordentlich machst. Und das hat mir dann ad hoc extrem viel Spaß gemacht. Das hatte ich vorher gar nicht so krass auf dem Schirm. Ich war vorher so, ja, ich wollte natürlich was, deshalb habe ich Journalismus studiert, in dem Bereich machen und ich wollte auch zum Radio, aber ich war mehr so auf der Sportjournalismus-Schiene. Bin ich nebenbei jetzt auch immer noch, aber das hat mir so den Reiz des Lokalfunks quasi gezeigt, dieses Praktikum. Und es ist eigentlich bis heute so. Also ich finde, dass man im Lokalfunk wahnsinnig viel mitbekommt und wahnsinnig viel Einblick bekommt in Prozesse, die um einen rum stattfinden. Und man kann sehr viel bewegen, finde ich. Wahrscheinlich kann man in jedem Bereich in den Medien mit guter Berichterstattung was bewegen, aber ich finde, im Lokalfunk bekommt man es besonders unmittelbar mit. Ist wahrscheinlich in einer Lokalredaktion, in einer Zeitung auch so, dass das ähnlich ist. Aber ich habe zum Beispiel mal über eine DLRG-Ortsgruppe berichtet, die ein Boot hatte, wo der Motor kaputt war. Und der war in einem deutlich schlechteren Zustand als gedacht. Die konnten sich aber keinen neuen Motor leisten oder kein neues Boot. Und haben dann halt Spenden gesammelt. Dann habe ich eben ein Interview geführt, das in den Nachrichten berichtet. Und kurz darauf kam dann eine Mail: Hey, vielen Dank für Ihre Berichterstattung. Wir konnten uns jetzt ein neues Boot kaufen. Das ist halt toll, wenn man sowas, ja, miterlebt und auch merkt, wie das halt eine Wirkung hat, wenn man sich für ein Thema auch einsetzt.
Also sozusagen schon direkt ein Erfolg. Laura, hast du sowas auch schon mal erlebt?
Ja, tatsächlich. Also wir haben zum Beispiel mal über eine Stammzellenspendenaktion berichtet für jemanden, der an Leukämie erkrankt ist. Und dann sind an dem Wochenende super viele Leute zu so einer Typisierungsaktion gegangen, über die wir eben berichtet haben. Und am Ende wurde halt einfach jemand gefunden, der da als passender Spender in Frage kam. Also das war natürlich auch so eine Geschichte, wo ich mir dann dachte, okay, das ist so krass, was man halt mit der Berichterstattung auf lokaler Ebene bewirken kann.
Also Lokalfunk kann was bewegen. Thorsten, das siehst du wahrscheinlich dann auch schon dein ganzes Wirken lang so, oder?
Ja, absolut. Also mein Start war im Prinzip ähnlich wie bei Jakob. Ich war 15, 16 und habe gemerkt, hey, vor meiner Tür macht auf einmal ein Lokalradio auf. Bis dahin war das, selbst für mich von Solingen aus, war alles andere, was man mit Medien so machen konnte, WDR, RTL und Co., das war Köln, das war schon weiter weg. In der eigenen Stadt hattest du auf einmal einen Sender vor der Tür, der, und das hat sich ja in vielen Sendern bis heute nicht geändert, aus kleinen Teams besteht, das ist mir genauso gegangen, wo du direkt mit anpacken kannst. Ich würde es vielleicht noch eine Ebene höher sozusagen hängen, weil wir vielleicht heute auch hier die Chance haben, auch Jugendliche, junge Menschen, wen auch immer, zu erreichen, die sich fragen, hey, ist Lokalradio eine gute Startrampe für mich? Ich würde sogar sagen, es gibt sehr gute und sehr entscheidende Gründe, warum, wenn du dich für Journalismus interessierst, Lokalradio eine perfekte Startrampe ist, weil du, so wie wir drei, schnell ans Machen kommst. Du bist, sei es im Volo, sei es als freie Mitarbeitende, du bist nicht nur irgendjemand, der irgendwo mitläuft in irgendeiner Ausbildungsklasse, sondern du bist quasi von Tag 1 oder Tag 2 direkt mit dabei, arbeitest mit am Produkt, an dem, was on air passiert, bist trotzdem nah an den Themen, an den Menschen, spürst Reaktionen, du bekommst direktes Feedback, das, wonach sich ganz viele Medienmacher sehen. Du hast ein direktes Feedback von deinen Hörern heutzutage auf allen möglichen Kanälen, nicht mehr nur per Telefon oder Fax, sondern per WhatsApp, Insta, etc. Und dazu kommt halt, wir vermitteln, das hat mich damals schon begeistert und das begeistert mich ehrlich gesagt bis heute. Und damit versuche ich auch, junge Leute zu begeistern für Lokalradio und Journalismus. Wir vermitteln journalistische Grundlagen. Bei uns wird die klassische Schule, all das, was du brauchst, um seriös als Journalistin, Journalist arbeiten zu können, sei es in Nachrichten, als Reporter, etc., Darstellungsformen, gelehrt, vermittelt, gelernt, praktisch angewendet, Tag für Tag. Aber darüber hinaus kriegst du bei uns halt ein Komplettpaket. Jeder Lokalsender macht heutzutage nicht nur Radio, das, was wir in erster Linie sind. Wir machen online, wir machen Social Media. Einige sind mit eigenen Podcast-Produkten und anderen Dingen unterwegs. Natürlich freuen wir uns über jede und jeden, die so wie Jakob und Laura Bock haben, wirklich Lokalradio forever oder zumindest erstmal für eine gewisse Zeit zu machen und da wirklich auch eine Perspektive auf Dauer zu sehen. Ich würde aber sagen, auch für die, die später vielleicht mal, die jetzt schon wissen, dass sie in 5 oder 10 Jahren vielleicht mal noch andere Pläne haben, aber als Grundlage, um schon mal einen großen Überblick zu bekommen, um innerhalb von 1-2 Jahren in einem Volo oder was auch immer schon mal eine gute Basis zu bekommen mit viel praktischer Erfahrung, nicht nur aus dem einen Mediensegment. Da kriegst du ein Set mit an die Hand, was extrem wertvoll ist. Das können dann leider vor allem die bestätigen, die dann nach dem Lokalfunk mal woanders landen. Aber vor allem freuen wir uns natürlich auch über die, die das Lokale dann wirklich auch leben Tag für Tag und da auch Perspektiven sehen, weil das muss man auch sagen, bei uns gibt's aktuell und wird es auch in den nächsten Jahren auch ganz viele feste Stellen hoffentlich noch und weiter zu besetzen geben für junge Leute, die jetzt durchstarten.
Das mit dem Handwerk ist übrigens was, was ich auch sehr oft höre von Kollegen irgendwie aus anderen Bereichen oder von anderen Medien außerhalb des Lokalfunks, dass dort Lokalfunker oft sehr gerne genommen werden, wenn sie sich dann mal außerhalb des Lokalfunks orientieren. Offensichtlich, weil die Ausbildung tatsächlich recht gut ist und das ist ja tatsächlich auch so, dass du sehr schnell sehr viel machen kannst. Das ist auch meine Erfahrung.
Das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe mal einen Artikel geschrieben über Sprungbrett Lokalfunk, ist schon ein bisschen länger her, aber wer alles auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk praktisch aus dem Lokalfunk kommt, ob das jetzt Pina Atalay ist oder keine Ahnung, da wäre mir gerade jetzt die Namen nicht alle einfallen, aber es sind ja tatsächlich viele, die wirklich von uns kommen und dann in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen. Ich benenne mich immer noch als Lokalfunkerin, obwohl ich da gar nicht mehr arbeite seit 8 Jahren. Also ich zähle mich jetzt mal dazu. Klar, man kann wirklich relativ viel machen und die Volo-Ausbildung ist in den meisten Teilen ja auch immer noch so Moderation, Nachrichten, Chef vom Dienst, dass man da auch alles lernen kann und nicht wie in manchen anderen Sendern, dass man da ein Volontariat macht, um Wetter zu sprechen oder Verkehrsservice zu machen. Da finde ich auch schon, Lokalfunk gibt echt viele Chancen. Jetzt ist es aber so, dass besonders auch im ländlichen Raum ist tatsächlich viele Lokalradios Probleme haben, Volontariate zu besetzen und auch feste Stellen. Also ich habe jetzt gerade mal bei Radioszene reingeguckt, also aktuell von, ich glaube, 1. Juli bis jetzt 3 Redakteursstellen, 1 On-Air-Personality, 2 Volontärstellen und auch bei Radio NRW suchen die einen Chef vom Dienst. Ist nicht mehr ganz so einfach, die Stellen zu besetzen wie früher. Oder Thorsten, du hast ja dann auch den Überblick von deinen Chefredakteurskollegen und Kolleginnen, wird mühsamer, oder? Die Leute stehen nicht mehr Schlange für was mit Medien.
Das ist definitiv so. Und nicht nur im ländlichen Raum. Ich würde jetzt mal meine Region Remscheid-Solingen, 2 Großstädte mit über 100.000 Einwohnern, als halbwegs städtisch bezeichnen. Auch hier bei uns in der Region ist es so, ich hatte letztes Jahr feste Stellen zu besetzen, habe sie auch ausgeschrieben, auch auf den größeren Portalen und habe auf 2 Ausschreibungen eine nicht mal 2-stellige Anzahl von Bewerbungen gekriegt. Und ich kann mich erinnern, als ich Anfang der 2000er das erste Mal als Chefredakteur ein Volo ausgeschrieben habe, habe ich damals noch Bewerbungen aus ganz Deutschland bekommen und konnte die, gut, damals waren es auch noch Mappen, aber konnte die Mappen, lass es 40, 50 gewesen sein, wirklich vom Boden her stapeln. Das ist so, wobei Kolleginnen und Kollegen berichten, dass es in den Städten die Unis in der Nähe als Rekrutierungspool für Studierende, junge freie Mitarbeitende etc. haben, dass es da insgesamt noch etwas besser funktioniert. Ich würde auch sagen, insofern sehe ich es ein bisschen schon wieder anders, jetzt im September 2023, als vielleicht noch vor einem halben, dreiviertel Jahr. Ich glaube, wir haben an verschiedenen Stellen schon noch ein Stück weit mit, ich nenne es mal Corona-Folgen zu tun, die wir auch ein Stück weit selbst mit schuld sind. Auch im Lokalfunk gab es Sender, wo freie Mitarbeitende quasi auf Null gesetzt wurden, plötzlich ne, nicht mehr wussten, was es noch zu tun gibt. Allerdings gab es so eine leichte Corona-Kurve aus der Zeit, wo wir dann auch ja viele Sender über 2 Jahre hinweg gar keine oder kaum Praktikanten hatten, die immer eine super Rekrutierungsquelle natürlich für uns sind. Jetzt tatsächlich so ungefähr so im letzten halben, dreiviertel Jahr merke ich wieder eine ansteigende Anzahl von Bewerbungen, sowohl von Praktika als auch von Volontären, Initiativbewerbungen. Also tatsächlich habe ich gerade so im letzten halben, dreiviertel Jahr wieder so einen ganzen Schwall an Anfragen bekommen, wo ich dir von einem Dreivierteljahr noch gesagt hätte, alles schlimm, keiner will mehr zu uns. Ganz so alarmistisch würde ich es heute nicht mehr sehen. Aber nichtsdestotrotz bleibt es dabei, wir müssen uns über das Thema Fachkräfte Gedanken machen.
Das machen wir gleich auch. Jakob und Laura, ihr seid ja jetzt Jüngere, wart ja auch im Volo-Kurs von nicht allzu langer Zeit, seid ja wahrscheinlich auch mit Studium noch nicht so lange fertig wie ich und Thorsten. Wie ist denn das so in eurem Umfeld oder auch bei den Radios? Gibt's wieder mehr Praktikanten? Sind Medien doch noch geil oder haben eure Klassenkameraden früher alle gesagt, bleib mir weg, ich werde doch Banker? Oder Influencer gab es, glaube ich, oder Influencer? Wollen die auch schon Influencer werden? Also mein kleiner Neffe will Influencer werden, der will reich werden. Wie ist das bei euch so?
Ich glaube, für Influencer bin ich zu alt und meine, ja, damals Klassenkameraden, weiß ich nicht, damals waren Medien schon noch cool, aber mein Studium ist jetzt auch 8 Jahre her, also das war schon noch eine andere Zeit. Damals war es auch, wie gesagt, für mich noch nicht so einfach, wie es möglicherweise heute wäre, an ein Volo zu kommen, weil einfach die Masse an Bewerbungen, wie Thorsten das ja auch schon geschildert hat, weniger geworden ist im Vergleich zu früher und auch im Vergleich zu vor 8 Jahren, würde ich behaupten, ist das auf jeden Fall weniger geworden. Ich glaube aber eigentlich nicht so wirklich, dass es ein, also ich glaube nicht, dass es ein Imageproblem ist. Es ist vielleicht ein Konkurrenzproblem, klar, im Online-Bereich tut sich immer mehr auf, ohne Frage, aber ich denke, es sind andere Dinge, die da ja zentraler sind als jetzt das Image des Radios, würde ich behaupten.
Laura, wie siehst du das?
Also in dem Bereich, wo ich jetzt unterwegs bin, sind auf jeden Fall doch wieder deutlich mehr Praktikanten als auch so zu Corona-Zeiten natürlich, klar. Aber generell, ja, so in den Sendern, wo ich jetzt bin, haben wir ziemlich kontinuierlich durchgeplante Praktikanten, teilweise auch 2 parallel, teilweise nur 1. Aber die Anfragen nach Praktika sind auf jeden Fall wieder hoch. Ich habe tatsächlich lustigerweise heute noch einen Anruf bekommen von einer Mutter. Ihr Kind tanzt bei mir im Tanzverein. Die ist jetzt 13 und die müssen jetzt demnächst so ein 2-tägiges Praktikum machen. Und die rief mich an und meinte, ja, bietet ihr auch Schülerpraktika an? Meine Tochter findet das total interessant, was du machst und was du immer so erzählst und wird das total gerne machen. Wie sieht das da aus? Also die Nachfrage ist schon recht hoch, habe ich so das Gefühl, sowohl von Leuten, die halt zum Beispiel gerade studieren oder kurz davor sind oder jetzt mit der Schule fertig sind, aber tatsächlich auch nach Schülerpraktika, die ja im Radio eher untypisch sind, zumindest so von dem, was ich kenne. Klar, vielleicht mal so ein Tag oder so ein Girls' Day, Boys' Day, das bieten schon viele Sender an, habe ich so im Gefühl, aber dass man jetzt oft Schülerpraktikanten hat, ist ja auch eher selten. Und da kommen gerade doch schon, so wie ich es mitbekomme, viele Anfragen rein. Also ich glaube nicht, dass das ein Imageproblem ist.
Interessant. Ja, Schülerpraktika ist ja das Problem. Da muss man jemanden abstellen, der sich kümmert. Und so ja, viele genau. Leute im Lokalfunk sind dann ja doch nicht übrig, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also zu meiner Zeit war es auch so, also ich bin ja vom rheinisch-bergischen Kreis in den Kreis Steinfurt gezogen für mein Volo und da war auch Voraussetzung, ich musste im Verbreitungsgebiet wohnen, also Münster wäre nicht gegangen. Später war das schon erlaubt und ich glaube, heute ist das auch gar nicht mehr ganz so streng, um auch Leute zu halten, was ich so höre. Und Homeoffice ist ja auch was, wo man heute vielleicht auch mehr den Lokalfunkern und Funkerinnen entgegenkommt, was ja früher gar nicht ging vor Corona, um Gottes Willen. Haben sich die Arbeitsbedingungen verbessert? Konntet ihr das in euren letzten oder in den letzten Jahren schon mitbekommen, Jakob?
ich habe nicht das Gefühl, dass ich da in den Jahren, die ich da jetzt gearbeitet habe, viel grundlegend verändert hat. Also ich habe jetzt persönlich nicht in einem Sender gearbeitet, wo es vorgeschrieben war, im Verbreitungsgebiet zu wohnen. Das wird wohl gern gesehen, natürlich, klar. Ich meine, liegt auch irgendwie nahe, dass der Sender das eben ganz gut findet, wenn die Leute auch da wohnen. Aber ich habe es jetzt noch nie irgendwo von vornherein als feste Voraussetzung genannt bekommen. Und ich glaube, dass man das tatsächlich heute dann auch wirklich nicht mehr machen kann. Weil es ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt nicht reich werden im NRW-Lokalfunk. Wenn man dann jetzt also auch noch den Leuten vorschreiben will, wo sie zu wohnen haben oder solche Dinge. Ja, ich glaube, davon sollte man auf jeden Fall ja wegkommen. Muss man, glaube ich, in den meisten Fällen gar nicht mehr, aber davon sollte man absehen, ist mein Gedanke dazu.
Thorsten, wie ist denn das so? Sind die Voraussetzungen inzwischen anders als zu deiner und meiner Zeit?
Ich hoffe es. Ich kann das nur allen empfehlen, sich nicht an solchen starren Regeln festzuhalten. Ja, ne, wie Jakob sagte, das war immer gerne gesehen. Aber auch ganz ehrlich, guckt ja unser Bundesland NRW an, auch wenn es mir ähnlich geht wie Laura, in Verbreitungsgebieten zu denken. Aber wir wissen auch, das Leben findet nicht in Verbreitungsgebietsgrenzen statt. Und manchmal sind es nur ein paar Kilometer mehr oder weniger, auch wenn das eine andere Stadt, ein anderes Verbreitungsgebiet ist. Es ist nun mal so, dass es in unserem Job, dass sich halt eben vieles anders, zum Beispiel als im Print-Online-Bereich, vieles dann halt doch eben nicht rein im Homeoffice lösen lässt, weil wir halt alle, zumindest die meisten Sender, nur eingespult oder zwei für den Hauptsendebetrieb haben, die wir nicht alle nach Hause stellen können. Und wir ja doch auch noch vieles auch bewusst auch in den Studios machen. Das Thema bleibt. Aber wenn sich jemand entscheidet, dann auch eine längere Anfahrt in Kauf zu nehmen, sollten wir das heute nicht mehr, wo wir suchen, wo wir Leute brauchen als Verstärkung für die Zukunft, das nicht mehr als starres Kriterium machen. Was mich ehrlich gesagt immer mehr, naja, was heißt gestört hat, aber wo ich immer als Chefredakteur mit gefremdelt habe, war, dass viele Sender sehr lange, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie es heute ist, daran festgehalten haben, fürs Volo einen Studienabschluss zur Voraussetzung zu machen. Das habe ich tatsächlich in meinen jetzt 21 Chefredakteursjahren nie gemacht und habe bisher damit auch gute Erfahrungen gemacht und glaube, auch an diesem Punkt sollte der ein oder andere vielleicht nochmal, der solche Regelungen noch hat, das zumindest mal hinterfragen, warum das so ist und wenn wir uns vielleicht auch Menschen mit anderen Berufskarrieren erschließen wollen, auch hier und da vielleicht nochmal solche Hürden zumindest hinterfragen sollten.
Dazu kann ich tatsächlich was sagen. Ich habe nämlich selber von meinem Volo auch nicht studiert und würde es auch heute ganz genauso wieder machen. Also ich bin auch im Prinzip, habe ich ja eben ganz am Anfang schon erklärt, über zwei Praktika eine freie Mitarbeit gekommen und über diese freie Mitarbeit im Prinzip an ein Volontariat. Sehe mich da deswegen jetzt in keiner Weise irgendwie benachteiligt oder so. Also das würde ich genauso unterstützen, wie du, Thorsten, das gerade schon gesagt hast.
Und ich muss insofern noch dazu sagen, Sascha, mein Studium ist bis heute nicht beendet. Also falls hier jemand von der Uni Düsseldorf, Bachelorstudiengang Sozialwissenschaften zuhört, ich habe zwei der Abschlussprüfungen damals noch gemacht, bevor ich Chefredakteur würde. Ich wüsste immer noch gerne, ob ich das irgendwie zu Ende bringen kann, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
Ist ja sehr interessant. Also wir haben aber eben schon gesprochen, Fachkräftemangel gibt es und da muss was getan werden. Thorsten, du bist ja auch in diesem, wie ich anfangs erwähnt habe, Fachkräftebeirat des Landesmedienministers. Da geht es ja eigentlich nicht nur um Fachkräftemangel im Lokalfunk, sondern in Medien allgemein. Also da sind ja auch Leute von RTL drin und von Radio NRW. Der DJV hat einen Vertreter drin. Ich glaube, Journalistenschulen sind da noch mit drin. Seit März gibt es diesen Beirat. Was macht ihr da eigentlich konkret und gibt schon konkrete Lösungsideen?
Eine ganze Menge, weil es wirklich eine große Runde ist. Kurzer Rahmen, die Landesregierung hat ja insgesamt eine Fachkräfteoffensive gestartet und auch in den verschiedenen Fachressorts macht man sich Gedanken darüber, was kann zum Beispiel auch der Mediensektor tun, beziehungsweise wo sind die speziellen Bedarfe in der Medienbranche. Und das soll aber dann, so hat man es uns zumindest erklärt, dann auch in landesweite generelle Konzepte zum Thema Fachkräfteoffensive mit reinwandern. Also auch wenn das jetzt nicht primär unser Thema war, aber auch ein Thema wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in der Medienbranche ein Thema. Und die Frage, wie auch da Landesregierungen, Land und Bund andere Rahmenbedingungen so verbessern können, dass das funktioniert, dass Leute sich zum Beispiel für ein Volo, die alleinerziehende Mutter, der alleinerziehende Vater, wie auch immer, dass man da auch Lösungen parat hat, dass sich Jugendliche, junge Erwachsene das auch leisten können, eine Ausbildung im Medienbereich zu starten. Also auch solche Punkte waren jetzt nicht der Kern unserer Diskussion, aber wir haben sie mit aufgeschrieben, dass sie halt auch mit zu der Frage gehört, ist es attraktiv für mich oder nicht, in diesem Bereich zu arbeiten. Insgesamt ist diese Runde, die Nathaniel Leminski, der Medienminister, da einberufen hat, noch viel größer, weil es gibt drei Sektoren. Es ist auch die Games-Wirtschaft, also Spieleentwickler und Co. mit dabei. Es ist auch die Film- und Fernsehbranche mit dabei und der Blog Journalismus. Man hat dann drei Arbeitsgruppen daraus gemacht. Games, Bewegtbild und Journalismus. Ich war, genauso wie zum Beispiel auch Volkmar Kafel in DJV und einige andere, mit in der Arbeitsgruppe Journalismus. Es sind aber auch zum Beispiel Vertreter der Industrie- und Handelskammern und anderen Organisationen, Arbeitsagentur, die im engeren und weiteren Sinne mit unserer Arbeit zu tun haben, mit dabei. Und wir haben uns halt wirklich über unterschiedlichste Themenfelder dem genähert, über die Frage, wie sehen heute Wege in den Journalismus aus? Wo sind Hürden? Und ein für mich sehr zentrales Thema, das Thema Sichtbarkeit. Eben weil früher, ne, da so ein Stapel, den ich eben erwähnte, dieser Stapel Bewerbung auf dem Boden lag, waren wir es gewöhnt, dass potenzielle neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von alleine kamen. Auch wir müssen uns, genauso wie der Sanitärbetrieb oder der Shop um die Ecke, Gedanken darüber machen, wie auch wir unsere Sichtbarkeit wieder erhöhen, uns einfach als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber interessant und attraktiv zu machen und nicht nur darauf zu setzen, dass die von alleine kommen. Das kann dann anfangen von so, ich sag mal in Anführungszeichen, banalen Dingen wie auf Jobmessen, auf allgemeinen Berufsinfoveranstaltungen präsent zu sein. Ich erinnere mich an meine Besuche damals als Schüler im Berufsinformationszentrum BITS, wo damals noch so alte Super-8-Filme gefühlt liefen über Ausbildungsberufe. Ich weiß gar nicht, was man heute so im BITS gezeigt bekommt, wenn man sich für Journalismus interessiert. Also auch da einfach mal zu gucken, hey, können wir den Mediensektor NRW und die Berufswege, die es hier gibt, in irgendeiner Form sichtbar machen, sei es im Digitalen, sei es über Events, aber wie kann man halt auch Arbeitsbedingungen für Berufseinsteigerinnen und Einsteiger verbessern, zum Beispiel über so Themen wie Stipendien, Traineeship-Programme und ähnliches. Also das war jetzt mal in sehr kompakter Form der große Bogen dessen, was da in den letzten Wochen diskutiert wurde. Just in diesen Tagen, wenn dieser Podcast erscheint, gibt es die vorerst letzte Sitzung und das Ganze soll dann jetzt Richtung November nochmal zusammengebündelt werden und dann, ja, wollen alle, die dabei waren, das Land will gucken, okay, wo kann Landesregierung unterstützen, wo kann zum Beispiel die Landesanstalt für Medien, das Journalismus Lab, andere, die da mit im Boot hängen, mit dabei sein. Es soll, glaube ich, im November in Düsseldorf auch eine Recruiting-Börse geben, wo dann auch direkter Kontakt zwischen Jugendlichen, die sich für was mit Medien interessieren und Medienanbietern direkt hergestellt werden kann. Also es soll dann auch sehr konkret von sehr kleinteilig, sage ich mal, sehr konkret, also konkrete Events, Stipendienprogramme, etc., bis hin zu den großen Fragen, Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen, Stichwort Vereinbarkeit, Familie und Beruf, also bis zu den ganz großen Rädern, hoffe ich, einiges in Bewegung gebracht werden.
Also das klingt ja schon, dass so Sichtbarkeit und Rahmenbedingungen so im Vordergrund stehen. Aber ich glaube, ein Punkt, den wir, glaube ich, nur ganz nebenbei mal erwähnt haben, ist, die Bezahlung im Lokalfunk ist ja jetzt nicht der Burner. Also wir haben zwar einen Tarif, da sagen die Arbeitgeber ja auch immer gerne, ja, wir haben ja noch einen Tarif, das ist ja super. Aber wenn man sich die Bezahlung so anguckt, denke ich, okay, in anderen Jobs, wo ich vielleicht nicht erst noch ein Volontariat nach dem Studium machen muss, könnte ich mehr verdienen. Und ich glaube, Antenne NRW und NRW 1 haben ja Leute auch bewegen können, problemlos vom Lokalfunk zu wechseln. Ich weiß, ich glaube, Antenne NRW war das. Die haben gesagt, ja, kommt zu uns, ihr kriegt einen Dienstwagen, ein Diensthandy. Habe ich in meiner Lokalradiozeit nicht gehabt, weder das eine noch das andere. Ist das auch ein Thema gewesen oder sind solche Sachen dann wieder Betriebsgeheimnis und muss jede Firma selber sehen? Ich sag mal so, das Problem ist ja auch, Lokalfunk wird zwar angesehen als systemrelevant, aber die Systemrelevanz muss man auch erstmal bezahlen können.
Am Ende des Tages ist Geld natürlich ein Faktor, eine angemessene Bezahlung und da muss ich sicherlich, das ist dann eher ein Thema in deine Richtung, wenn ich jetzt den DJV, die Gewerkschaften meinen, die das mit dann auch mit den Arbeitgebern verhandeln, da muss und sollte sich sicherlich definitiv noch was tun. Aber es ist nicht der Obstkorb, zumindest nicht der Obstkorb alleine, mit dem du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnst. Vielleicht ist es das Jobbike, Leasing, vielleicht sind es andere Faktoren. Vielleicht ist es aber auch einfach das Gefühl von Wertschätzung, das Gefühl in deinem Job, genau das, was Laura und Jakob eingangs geschildert haben, etwas bewegen zu können. Ja, wir müssen auch über die Hard Skills reden, wobei das in der Tat dann sehr individuell ist. Da hat der Lokalfunk sicherlich noch Luft nach oben, kann sich aber vielleicht auch bei dem einen oder anderen im Umfeld was abgucken. Denn ich sag mal, wir haben ja auch Verlage, Medienhäuser, die mit am Lokalfunk beteiligt sind. Gerade in diesem Bereich machen sich ja, glaube ich, viele in diesen Zeiten gerade gut und wichtige Gedanken, mit welchen Angeboten, Möglichkeiten, die manchmal Geld kosten, manchmal aber auch einfach nur den Willen zu zeigen, dass ich Wertschätzung in die Hand, aber auch ins Herz gebe.
Also ich glaube, dass das letzten Endes natürlich alles ein totales Zusammenspiel dieser Faktoren ist. Ich glaube, dass der Job nach wie vor Spaß macht, dass in den allermeisten Sinnen ein gutes Klima ist, ist natürlich immer wie in jedem Unternehmen auch vom Sender, vom Unternehmen selber abhängig. Aber im Gro ist es, glaube ich, schon oft auch schön, in unserem Bereich zu arbeiten. Deshalb machen wir es ja. Ich glaube, das sind schon so Stärken, die wir haben. Auf der anderen Seite ist es aber eben, und das finde ich wichtig, dass Sascha das auch anspricht, ja, am Ende des Tages ist die Bezahlung ein extrem wichtiger Faktor, finde ich. Und es geht ja nicht nur darum, ja, durch Sichtbarkeit und so weiter neue Leute anzusprechen, was ohne Frage sehr wichtig ist, aber du willst die Leute ja dann auch im Lokalfunk halten und die jetzt schon da sind, auch halten. Und im Endeffekt muss sich da, glaube ich, wirklich auf Dauer was tun. Denn wenn du als Lokalfunker ständig über irgendwelche Branchen berichtest, die zweistellige Tarifabschlüsse bekommen, also weiß ich nicht, 11% und mehr. Und naja, jeder kann, glaube ich, nachschauen, was unsere letzten Tarifabschlüsse waren. Dann ist da doch eine Diskrepanz, wo dann wahrscheinlich viele Leute auch irgendwann gedanklich anfangen, sich zu hinterfragen, ob sie das für sich noch vertreten wollen. Und da ist, denke ich, schon ein Umdenken auch einfach nötig.
Plus auch das Thema Verträge, was ja dann auch dazugehört. Ich finde es spannend, dass wir jetzt mit Laura nochmal jemanden in der Runde haben, die so als Freelancerin dann auch in verschiedenen Sendern unterwegs ist. Ich erlebe es bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen jetzt vermehrt zumindest, nicht durchgängig, aber auch vermehrt die letzten Jahre, dass auch wieder das Interesse an festen Stellen steigt. Selbst die, wo ich früher auch mal erlebt habe, dass manche dann auch bewusst die freie Mitarbeit gelebt haben und das genossen haben, verschiedene Baustellen zu haben. Das gibt's auch noch. Aber ich erlebe zumindest auch zunehmend wieder, es passt ja auch ein bisschen zu dem, was man so den letzten Generationen Y bis Z zuschreibt, der Wunsch dann auch wieder nach Verlässlichkeit. Und den kriegst du natürlich nicht, wenn du den Leuten immer nur 1, 2, 3 Jahresverträge anbieten kannst. Das ist was, wo man in der Vergangenheit gesagt hat, naja, vielleicht geht es ja auch über eine freie Mitarbeit. Wenn das nicht geht, wenn dir die Mitarbeitenden spiegeln, hey, ich bleib gerne hier, aber dann hätte ich gerne feste Stelle. Natürlich ist das eine Herausforderung, gerade auch in Zeiten wirtschaftlich nicht ganz einfacher Rahmenbedingungen. Aber auch das gehört dazu, dass die Mitarbeiter nicht alle halbe Jahre oder jedes Jahr zittern müssen, ob ihr Vertrag verlängert wird. Damit kannst du heute weder Blumentöpfe noch Mitarbeitende gewinnen.
Ja, absolut.
Dem würde ich zustimmen. Und das ist, glaube ich, nach allem, was ich mitbekomme, auch über den Lokalfunk hinaus, ja, eine Sache, wo sich was bewegen sollte. Und wahrscheinlich auch wird, weil ansonsten, ja, wird der Markt das womöglich von alleine regeln, der Arbeitsmarkt.
Ja, und ein Thema ist ja auch, wir haben jetzt von Verträgen und Angestellt- und befristeten Verträgen gesprochen. Also ich finde das echt immer faszinierend, wie viele Menschen wirklich als reine Freie unterwegs sind. Also ich hatte einen früheren Kollegen, der dann irgendwie morgens Frühschicht bei Antenne Münster, nachmittags die Schicht bei Radio Kiepenkerl, um wirklich auch über die Runden zu kommen. Oder die ganzen Wochenenden durcharbeitet. Ich meine, das kann man vielleicht machen, wenn man jung ist und keine Familie hat. Und das hält man aber auch nicht ewig durch. Also ich glaube auch einfach, die freien Honorare ist ein Thema, wo auch die Arbeitgeber bei uns immer sagen, nee, da wollen wir nicht mit euch drüber reden. Da muss was passieren. Oder Laura, wie siehst du das?
Ja, absolut. Also natürlich unterscheiden sich die Honorare so von Sender zu Sender oder von Sendergruppe zu Sendergruppe. Aber klar, alle reden halt über Tarifverträge und über, ja, wir müssen da eben gucken, dass man am Gehalt schraubt. Aber irgendwie hat gefühlt keiner die Absicht, an den Honoraren zu schrauben. Und die haben es, Entschuldigung, aber wahrscheinlich nötiger als die Gehälter in den Tarifverträgen. Wenn man teilweise guckt, was man für eine Schicht bekommt, überlegt man sich dann doch echt, ob man dafür aufsteht oder nicht. Also ich habe ganz klare Grenzen, wo ich sage, vor allem an einem Wochenende würde ich für eine bestimmte Summe für eine Schicht gar nicht erst aus dem Bett aufstehen. Also das muss ja eigentlich auch echt gar nicht sein, ne? Weil auch so müssen dann beispielsweise Sender Wochenenden doppelt besetzen, wenn man halt eben sagt, okay, den Samstag für Gehalt X kein Problem, aber den Sonntag für Summe Y auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, wie zielführend das ist, aber das ist natürlich auch so ein Thema, was gerade freie Mitarbeiter natürlich auch zunehmend beschäftigt.
Ja, und weil das so ist, sind wir auch gerade dabei, eine Vernetzung mal hinzubekommen. Es ist ja so, dass die Lokalfunker über ganz NRW verstreut sind, alles kleine Einheiten. Aber wir als Arbeitsgruppe beim DJV NRW, auch mit Jakob und Laura, versuchen jetzt mal ein Netzwerktreffen hinzubekommen. Für alle, die im Lokalfunk arbeiten, freie, feste, Gewerkschaftsmitglieder oder nicht. Wir haben auch schon einen Termin, Sonntag, 10. Dezember, der zweite Advent. Das wird ein Nachmittagstermin sein, online. Und wer da mitmachen möchte oder auch schon Vorbereitungstreffen mitmachen möchte, kann sich gerne bei mir melden. sascha.vobbe@djv-nrw.de und wir versprechen uns einfach von diesem Treffen auch die Interessen der Freien auch mal in den Vordergrund zu rücken.
Ja, was auf jeden Fall überfällig ist, dass auch die Freien untereinander noch ein bisschen mehr connected werden und man mal da die Interessen bündelt und guckt, was kann man eigentlich oder was kann die Gewerkschaft eigentlich auch für uns Freie im NRW-Lokalfunk machen.
Ich glaube, dass diese Vernetzung brauchen wir ja alle, feste, freie, ganz egal.
Absolut.
Weil wir alle im selben Boot sitzen. Ne? Also es ist ja nicht geholfen, wenn jetzt zum Beispiel in der Tarifverhandlung ein Streik ist und dann eben die Freien den Laden retten sozusagen. Und andersrum brauchen die Freien mit Sicherheit ganz genauso die Solidarität der Festen, weil jeder Feste weiß ganz genau, dass die Honorare teilweise echt, also du hast es geschildert, ja, da stimme ich dir zu, da überlegt man sich, ob man dafür noch aufstehen will oder nicht in manchen Fällen. Und also ich kenne wenige Honorare im Lokalfunk, wo ich sagen würde, die sind gut und es stimmt schon, dass die Situation der Freien natürlich noch mal ein bisschen extremer ist in vielen Fällen als die der Festen. Und die der Festen ist, das haben wir ja auch gerade ausführlich besprochen, jetzt nicht so, dass man sagen würde, da wird man jetzt irgendwie reich oder so.
Ich glaube, das ist im Lokalfunk generell so, dass du nicht reich wirst, gerade in Zeiten von Inflation. Aber da muss halt auch echt was passieren bei den Gehältern, bei den Honoraren, um das eben zumindest mal so ein bisschen auch auf lange Sicht ja abzufangen.
Weil Herzblut alleine und Begeisterung für den Job reicht nicht. Thorsten, was muss passieren, damit Menschen noch weiter Bock auf Radio haben, Bock auf Lokalfunk?
Das Allerwichtigste ist, Punkt 1, Jakob und Laura haben völlig recht, für die Freien, für die Festen, eine gute und bessere Bezahlung für die Freien, vielleicht auch noch das Thema. Deshalb finde ich, nur um das kurz noch zu sagen, diese Vernetzung super, gerade beim Thema Aus- und Fortbildung, fallen in vielen Sendern die Freien immer ein bisschen hinten über, weil es für die natürlich auch eine Frage ist, setze ich einen Arbeitstag, an dem ich Geld verdienen kann, ein, um an irgendeinem Coaching, an irgendeiner Fortbildung teilzunehmen, denen das besser zu ermöglichen, dass die da besser sich vernetzen, ist eine super Grundlage, weil es, und jetzt sind wir doch wieder ein Stück weit beim Strukturprozess im Lokalfunk, weil es ja auch letztlich um das Thema Kooperation geht. Und ich glaube schon, aus unterschiedlichen Gründen, aus unterschiedlichen Motiven, Beweglagen heraus, werden wir über das Thema Kooperation stärker reden. Ich würde es als Chance begreifen. Als Chance, dass wir vielleicht nicht mehr an 44 Sendern alle teilweise das Gleiche bis dasselbe tun und dabei vielleicht gerade in den ganz kleinen Stationen irgendwann kaputt gehen, sondern dass wir gucken, wo wir die Sendermarken, die Präsenz in den Sendegebieten erhalten. Aber gerade darüber, dass wir stärker nochmal neben den eigenen Sender rücken und gucken, was wir auf regionaler, vielleicht sogar auf landesweiter Ebene noch stärker gemeinsam tun können, ich sehe da eine ganz große Chance drin. Weil nicht alles, was in dieser Zeit, wir haben über das Thema Social Media, Podcast, etc. gesprochen, da liegen so viele Herausforderungen, die ein einzelner Sender gar nicht schafft. Ich würde mir wünschen, dass wir Kooperation als Chance, als Potenzial sehen, darüber vielleicht auch nochmal neue Arbeitsperspektiven im Lokalfunk zu eröffnen. Und dann ist mir da überhaupt nicht bang, dass wir auch in 5 Jahren noch einen gut aufgestellten Lokalfunk mit vielen guten Mitarbeitern haben. Plus, und das ist ein Thema, was ich aus der AG in diesem Fachkräftebeirat mitgenommen habe, eine gemeinsame Aufgabe sehe ich für uns darin, dass wir, egal ob, du hast ja eben gesagt, vom Lokalfunk kann man es sogar zu den Öffentlich-Rechtlichen schaffen, zwinker, zwinker. Nein, dass wir aber auch eben das, die hier am Medienstandort tätig sind in NRW, egal ob privat, öffentlich-rechtlich, gemeinsam gucken. Wir haben auch da ein gemeinsames To-Do, weil ich fürchte, es geht schon so langsam Richtung Schlusswort, ich den großen Wunsch habe, das sprengt den Rahmen dieser Veranstaltung, aber mir geht's auch um Demokratie in diesen Zeiten und wir brauchen für uns alle, für unsere Gesellschaft Menschen, die das sortieren, die das auseinanderhalten, die Fake News, Hetzkampagnen und Co. mit klaren Fakten begegnen. Und alle, die Bock haben, auch, das ist jetzt ein sehr großes Wort, aber auch die Demokratie zu retten, seid willkommen bei uns.
Das war ein großes Wort. Okay, also über Strukturprozess, wie gesagt, heute nicht weiter sprechen, aber ich glaube schon, Möglichkeiten, damit Menschen vielleicht bessere Arbeitsbedingungen haben oder für mehrere vielleicht was machen können oder tatsächlich auch Menschen jenseits der 49 Ende des, also wenn man schon das Alter der Zielgruppe erreicht hat, dass man dann nicht automatisch nur noch Nachrichtenzuarbeit machen darf, wäre vielleicht auch noch eine Variante, aber ich bin ja, wie gesagt, eh schon raus. Jakob, was würdest du dir denn wünschen für die Arbeitsbedingungen, damit du auch in 5 Jahren noch Bock hast auf Radio?
Ja, die einfache Antwort ist das, was ich hier eben geäußert habe. Eine angemessene Bezahlung für Feste wie für Freie. Aber auch, und ich glaube, das ist die, ich sag mal, schwerere Antwort oder der weichere Faktor. Mir ist sehr wichtig, dass Lokalfunk lokal bleibt. Dass wir eben weiter das tun, worin wir stark sind und eben vor Ort sind, bei den Menschen vor Ort. Ich finde es gut, wenn Sender Homeoffice uns all sowas anbieten, aber wir sollten uns dabei nicht vergessen. Und ich glaube, der Lokalfunk lebt eben davon, vor Ort zu sein und auch mal im Kleinen zu berichten und auch mal über kleine, aber schöne Geschichten zu berichten. Und ich glaube, das macht es für die Menschen aus. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Einfach, weil das unser unique selling point ist. Ja? Lokalfunk muss lokal sein und so lokal, wie es geht. Das ist mir ganz wichtig.
Ein Plädoyer für Lokales im Lokalfunk. Laura, was muss sich für dich oder wie muss für dich Lokalfunk sich entwickeln oder was müsste sich ändern, damit du noch in 5 Jahren Bock hast auf Lokalfunk?
Auf jeden Fall natürlich auch das, was jetzt Jakob schon angesprochen hat. Sollte die Bezahlung schon mal genauer unter die Lupe genommen werden, ist das noch angemessen, was wir für die Leistungen, die wir dann erbringen, bekommen. In vielen Fällen etwas schwierig. Und ansonsten natürlich auch auf jeden Fall diese lokale Komponente niemals verlieren. Ne? Also es ist unsere ganz, ganz große Stärke. Es ist das, was uns von den öffentlich-rechtlichen und von den landesweiten Sendern halt eben unterscheidet. Das ist das, warum die Hörer uns einschalten, uns als Lokalsender, weil der Grund, dass die uns hören, ist mit Sicherheit nicht irgendwie unsere Musikauswahl oder die Comedy, die wir spielen oder irgendwas anderes, sondern eben die lokalen Inhalte und die niemals aus den Augen zu verlieren, weiterhin immer zu gucken, dass eine Hörerbeziehung da ist, dass die Leute Bock auf uns haben. Das ist auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz wichtig. Und aber vielleicht auch da, wo es geht, dann eben doch mit Homeoffice zu arbeiten, um halt eben, ja, auch mehr Mitarbeiter einfach zu erreichen. Also wenn es sich eben anbietet, warum dann nicht auch mehr eben diese Digitalisierung nutzen, weniger an Problemen als in Lösungen zu denken. Das sind halt so Sachen, die dann da für mich auch auf jeden Fall mit reinspielen, aber natürlich immer ohne diese Lokalität zu verlieren.
Also mehr in Lösungen als in Problemen denken, das ist ein guter Ansatz. Jetzt haben wir schon total weit überzogen. Normal ist ja der Podcast so 30 Minuten lang. Deswegen müssen wir leider jetzt doch mal langsam aufhören. Ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen das Thema genauso spannend finden wie wir und auch so lange dranbleiben. Ich sage Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt und euch, wir haben also diesen Podcast an einem Freitagabend nach den Schichten aufgezeichnet. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Podcast. Dankeschön, Laura Bender.
Sehr gerne.
Dankeschön auch an Jakob Nalik.
Danke auch von mir, hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Und Dankeschön auch Thorsten Kabitz.
Danke dir sehr. Danke euch.
Also jetzt nochmal ganz kurz, wer mitmachen möchte bei der Vernetzung der Lokalfunker, der kann sich gerne bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse sascha.fobbe@djv-nrw.de. Vernetzen geht auch schon mal vorab in der Facebook-Lokalfunkgruppe. Wer da rein möchte, kann sich auch an mich wenden. Und damit Schluss für heute. Das war's für diese Ausgabe des Lokalfunk-Podcasts. Die nächste Folge gibt's im Dezember. Im Oktober ist die nächste Ausgabe von Ohne Block und Bleistift dran. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW.